Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 unterwegs. Mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Und Leipzig ist unsere zweite Stadt auf dieser Treffpunkt-Tour in der ehemaligen DDR. Und die Glocke haben vor über 20 Jahren, am 9. Oktober, eine neue Ära eingeläutet. Es sind Glocken von der Nikolaikirche in Leipzig, die zu der Montagsdemonstration geläutet haben. Zehntausende von Menschen waren bei dieser Demonstration auf der Strasse für die Freiheit, für die Öffnung der DDR. Und warum die Kirche dabei treibende Kraft war damals, das erzählen wir Ihnen heute im Treffpunkt. Und Felix Münger und ich, Tommy Scherer, haben Menschen dazu eingeladen, die damals in Leipzig demonstriert und man kann das sagen, so Kopf und Kragen riskiert haben. Das DDR-Regime hat für diese Demonstration damals Blutkonserven nämlich schon parat gestellt. Der Treffpunkt aus Leipzig, wo Weltgeschichte passiert ist, in den nächsten 2 Stunden.
Yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all myself, searching for shelter again and again, against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. Against the wind, I'm old and
Treffpunkt, wir senden live von Leipzig und die Mächte meinen jetzt nicht so gut mit uns, es regnet wie aus Kübel. Wir haben gerade noch vor ein paar Sekunden eine Baustelle, die da nebendran angefangen hat, hämmern. Aber nichtsdestotrotz, wir sind da vor den Nikolaikirchen auf dem Nikolaiplatz von Leipzig und genau da durch sind bei der Montagsdemonstration einen Monat vor dem Mauerfall, also am 9. Oktober 1989, Tausende von Menschen vorbeigelaufen und haben demonstriert. Felix Münger, du bist ja nicht nur Produzent und Reporter bei dieser Treffpunktserie, die wir machen, du bist auch Historiker. Und was genau, das haben wir jetzt von dir erfahren, ist denn bei diesen Montagsdemonstrationen vor 20 Jahren genau passiert?
Es war vor allem einfach mal eine unglaubliche Mobilisierung von der Bevölkerung hier in Leipzig, aber generell in der ehemaligen DDR, eine Mobilisierung von der Bevölkerung gegen das System. Man muss wissen, in Leipzig hat das ja schon viel, viel früher angefangen. Seit 1982 gibt es in dieser Nikolaikirche, oder hat es gegeben, in dieser Nikolaikirche, wo davor steht, sogenannte Friedensgebet. Also da haben sich Menschen getroffen, die dann nachher auch als gemeinsame Ebene eine gewisse Vorbehalte, Widerstände gegen das System hatten. Es ist dann zu Flugblattaktionen gekommen im Laufe der Zeit. Es hat Demonstrationen gegeben und aus dem heraus hat sich eben nach den Friedensgebet, wo immer am Montag sind, dann die Tradition der Montagsdemos herauskristallisiert. Die Staatssicherheit ist da zuerst mit Repression dagegen vorgegangen. Man ist mit Hunden auf die Demonstranten los, mit Helm und Schlagstöcken. Und eben das ist das, was du gesagt hast. Entscheidend ist dann der 9. Oktober 1989, hier in Leipzig, da ist nach dem Friedensgebet, wo etwa 6'000 Leute in dieser Kirche waren, haben sich 10'000, also insgesamt 70'000 Leipzigerinnen und Leipziger und auch Leute aus dem Umland angeschlossen und haben nachher einen Zug gemacht von hier, vom Inneren von der Altstadt raus auf den Ring und das Ziel war, den ganzen Ring, also das ist ein Strassenring, der um die Altstadt herumgeht, können abzulaufen. Und es war darum eine Hart-auf-Hart-Situation, weil zu selber Zeit eben die Staatssicherheit, der ganze Apparat sich eben gerüstet hat. Im Juni im gleichen Jahr war die Niederschlagung von der Studentenrevolte in China. Dortmal ist das DDR-Regime demonstrativ auf China gegangen, um eben Solidarität mit der Regierung zu demonstrieren. Das war ein Zeichen gewesen, auch nach innen in der DDR. Also euch geht es dann gleich, falls ihr euch gleich verhaltet, Demonstranten in China. Nachher hat es dann sehr bewegenden Moment gegeben, mit dem Aufruf der 6 ist das gewesen, wo unter anderem 3 SED-Leute, also es sind 6 Leute gewesen, 3 davon SED-Leute, aufgerufen haben, man müsse sich friedlich verhalten, man müsse diskutieren über die Zukunft, auch die Reisefreiheit müssen wir diskutieren. Und das war der Moment gewesen, während der Demonstration von den 70'000 am 9. Oktober, wo es erstmal so etwas wie Selbstkritik vom Regime zu spüren war. Und es ist bis heute nicht ganz klar, was nachher hinter der Kulisse gelaufen ist bei der SED-Führung. Es hat offenbar auch schlechte Kommunikation gegeben zur Zentrale in Berlin. Auf jeden Fall hat sich nachher die örtliche Parteiführung nicht können dazu entscheiden, wirklich mit den Tausenden von Polizisten, die sie parat hatten, nachher gegen die Demonstrierenden einzusetzen. Es sind auch schon Blutkonserven übrigens, sind da parat gewesen. Man hat also wirklich mit einem Blutbad gerechnet. Und so haben nachher die Demonstrierenden können den ganzen Ring abmarschieren, rund um Leipzig herum. Und das ist ein symbolischer, grosser Sieg gewesen für die Sache der Befreiung. Und man redet darum auch vom Wunder von Leipzig.
SED übrigens noch Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Das ist die einzige Partei, die es in der DDR damals gab. Jetzt, Felix, nimmt mich noch eins Wunder. Ist dann, kann man sagen, Leipzig so etwas wie in einer Anführerrolle gewesen für den Rest der DDR, für andere Städte in der DDR, wo auch solche Demonstrationen und Friedensgebete stattgefunden haben?
Auf jeden Fall. Das hat eine unglaubliche Signalwirkung gehabt. Es hat ja vorher schon auch in anderen Städten kleinere Demonstrationen gegeben, Flugblattaktionen und so weiter. Aber die Demonstration, das Wunder von Leipzig vom 9. Oktober 1989, hat eine unglaubliche Signalwirkung gegeben. In Leipzig selber sind nach einer über 100'000 Wochen später schon auf die Strasse, 200'000 und 3 Wochen später sind es schon gegen 500'000 gewesen. Und dann, im 9. Sind dann auch in Berlin, am 4. November, es ist 1 Million Leute auf der Straße. Sie haben Reformen gefordert, man hat eine Reisefreiheit gefordert. Und dann, bekanntlich eben am 9. November, ist dann Erich Honecker, der Staatsführer, ist in der Zwischenzeit schon abgetreten. Am 9. November ist dann nachher die Mauer aufgegangen. Und man kann schon sagen, es gibt einen direkten Zusammenhang vom 9. Oktober in Leipzig zur Maueröffnung am 9. November dann zu Berlin.
Also das Ereignis aus Sicht von Felix Münger. Und wir haben gestern Abend, wo wir hier in Leipzig natürlich schon gewesen sind, uns umgeschaut haben, Menschen auf der Straße gefragt, was für Erinnerungen, was für Gefühle sie dann haben, wenn sie zurückdenken an die entscheidende Montagsdemonstration.
Das war eine Zeit, die voller Umbruch war. Also es war unheimlich was los, war jeden Tag war interessant.
Es war etwas, wo man viel Hoffnung hineingelegt hat. Wir haben sicherlich damals überhaupt nicht gedacht, dass wir für die Einheit Deutschlands demonstrieren. Das haben die wenigsten geahnt, dass das kommen kann. Wir haben einfach für mehr Demokratie innerhalb des bestehenden Staates gekämpft.
Für mich persönlich ist immer noch die Erinnerung, dass die mich da einmal eine Nacht eingesperrt haben und wir nicht wussten, was da wird. Am nächsten Tag haben sie uns dann wieder nach Hause gehen lassen. Ich glaube, es war uns vorher gar nicht bewusst, was da hätte passieren können oder was das für Konsequenzen haben kann für uns.
Und man kann heute, 20 Jahre später, sagen, es war wie ein Wunder, dass die Demonstration vor über 20 Jahren friedlich geblieben ist. Bei mir jetzt Christoph Wonneberger, einer der wichtigen Menschen dieser zum Glück friedlich verlaufenden Revolution vor über 20 Jahren. Christoph Wonneberger, herzlich willkommen zuerst einmal bei uns.
Ja, schönen guten Tag.
Sie hätten uns ein bisschen besseres Wetter mitbringen können. Sie haben doch den Draht direkt nach oben.
Ja, das hat ein bisschen abgerissen.
Das kann man leider nicht einrichten oder konnten wir nicht einrichten. Sie haben als Pfarrer der evangelischen Lukasgemeinde von Leipzig mit den Friedensgebeten Jahre vorher schon, ich glaube ab 1986, dieser Revolution den Boden bereitet. Das kann man schon sagen. Sie sind eine der wichtigen Figuren. Was für Gedanken, was für Gefühle bewegen denn Sie jetzt in diesem Moment, wenn Sie auf diesen Nikolaiplatz schauen?
Ach ja, ich denke immer natürlich an dieser Gegend hier, die Nikolaikirche in der Innenstadt in Leipzig, da bin ich immer sehr gerne. Und das ist eigentlich für mich auch so ein bisschen die Wahlheimat hier in Leipzig, für mich immer noch.
Ja. Und keine anderen bewegenderen Gefühle, vielleicht nochmal Angst oder nochmal das Bewusstsein, dass da Weltgeschichte geschrieben wurde damals?
Ach, das konnte man vorher nicht so, dass man plötzlich hier im Mittelpunkt des Geschehens ist in der Weltgeschichte. Das hat man natürlich noch nicht so empfunden, das ist ja klar. Also ich meine, wenn man so mitten dazwischen ist, das ist klar, da hat man den Überblick noch nicht so.
Wir haben gehört, dass wir die Menschen gefragt haben. Jan hat gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht unbedingt die Revolution oder die Abschaffung der DDR, sondern wir wollten die DDR verbessern. Was hatten denn Sie für Absichten? Weshalb haben Sie sich engagiert?
Na, mir ging das immer so darum, sich irgendwo einzumischen, was nötig ist in der Gesellschaft. Also, und das war nun gerade die DDR, in der ich gelebt habe. Und da musste ich mich einmischen, sozusagen. Und das waren meine Möglichkeiten, die ich hatte. Und mir ging es schon darum, also dass die Gesellschaft sich irgendwo menschlich selber weiterentwickelt. Und dass das dazu gekommen ist, dass die DDR gar nicht mehr die gleiche war wie vorher nach dem 9. Oktober, das konnte man natürlich so nicht genau wissen.
Also es war nicht ein Plan dahinter, der dann irgendwann das Ziel hatte, eben dieses DDR, diese SED-Partei zu stürzen?
Nein, das also nicht, nein. Also ich meine, dass die Diktatur sozusagen, die wollte man natürlich nicht unbedingt ständig verlängern. Aber ich meine, dass die Demokratie entsteht in der Gesellschaft, das ist schon klar.
Und Wiedervereinigung war kein Thema?
Nein, war kein Thema. Also für mich jedenfalls kein Thema. So, das wäre vielleicht automatisch noch dazu gekommen, aber nicht vorfristig.
So. Wie schwierig war es, Menschen zu motivieren, da mitzumachen, da dabei zu sein?
Also ganz am Anfang war das natürlich immer sehr einfach, nicht so einfach, da Leute da zu finden. Da. Aber ich hatte, ich meine, irgendwo mit sehr jungen Leuten angefangen irgendwo, nicht? Mit denen ich automatisch was zu tun hatte, mit einer offenen Jugendarbeit und Leute, die also auch empfänglich waren, also für Veränderungen in der Gesellschaft. So, nicht? Also es waren alle, die von Anfang an nicht so angepasst. So.
Jetzt schlage ich Ihnen vor, dass wir uns zurückziehen an einen Ort, wo es ein bisschen trockener ist.
Ja.
Machen wir das. Wir begeben uns ins Café Ricket, das uns da Gastrecht gewährt in den nächsten 2 Stunden. Und wir fragen uns als nächstes, warum Warum hat Chile ausgerechnet in der sozialistischen DDR so eine tragende politische Rolle übernommen? Chile ist ja eigentlich als bedeutungslos erklärt worden. Ich darf Sie bitten vorzugehen, Dankeschön. Ist als bedeutungslos erklärt worden. Und man fragt und erfahrt genau das als nächstes. Im Treffpunkt live aus Leipzig. In der Geschichte der Menschheit gibt es Hunderte von blutigen Revolutionen oder Umstürzen mit Zehntausenden von Toten. Aber es gibt zum Glück auch ein paar wenige friedliche, unblutige Revolutionen. Die Revolution, die hier in Leipzig vor 20 Jahren angefangen hat, mit den Montagsdemonstrationen, eindrücklich vorher erzählt vom Herrn Pfarrer Christoph Ohneberger, das war eine der unblutigen Revolutionen. Die entscheidende Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989, die Signalwirkung für den Rest der DDR hatte und schließlich dann den Mauerfall ausgelöst hat, die Wende, wie wir das so sagen, die Montagsdemonstration und die Revolution ist unblutig verlaufen, zum Glück. Ich bin immer noch im Gespräch mit dem Pfarrer Christoph Wohneberger, sind in der Zwischenzeit im Café Ricket angekommen, wo es schön kuschelig, warm und trocken ist. Jetzt, Herr Wohneberger, eine dieser entscheidenden historischen Fakten, wenn man zurückschaut, ist ja doch, das kann man sagen, dass es gewaltlos blieb. Die Polizei war anwesend, Militär war anwesend, es gab Waffen, die hier waren. Man hat schon Blutkonserven paratgestellt, eben weil man an eine Eskalation gedacht hat oder weil man eine befürchtet hat. Weshalb blieb es gewaltlos? Weshalb floss kein Blut?
weil, denke ich, alle Beteiligten irgendwo sich vernünftig verhalten haben. Also, denke ich so. Also sowohl die Polizei als auch die auf der Straße, die Leute da. Also das, denke ich, das war das Zusammentreffen von so ein bisschen Vernunft, so, die oft gewaltet hat.
Aber es ist doch immer so, wenn viele Menschen zusammen sind, es waren 70.000, die da demonstriert hatten, und auf der anderen Seite sieht man Waffen, sieht man die Präsenz jenes Staates, jenes Regimes, das man eben eigentlich bekämpft, dann kann das hochkochen und dann kann das schon eskalieren. Das ist einfach nicht geschehen.
Nein, eben. Und das war ein Glück, dass das wirklich nicht passiert ist.
Was hat man denn dazu getan? Hat man die Leute vorher dazu aufgerufen? Hat das mit den Friedensgebeten zu tun, die ja immer vorher stattgefunden haben? Was glauben Sie?
Natürlich hat das irgendwie eine Rolle gespielt, das ist klar. Also ich meine, und ich habe auch schon längere Jahre vorher damit beschäftigt, also wie kann man also einfach Widerstand leisten kann, also aber trotzdem gewaltfrei. Also mit bestimmten Gruppen, mit Jugendleuten habe ich das alles auch ein Stück geübt und mit denen das geredet, mit denen, wie man das machen kann und welche Methoden kann man da einsetzen. Aber das waren natürlich nicht nur relativ Leute, die das wissen, die hatten und die dabei waren bei diesen Gruppen. Die meisten auf der Straße waren, die waren nicht so vorbereitet.
Ne? Vielleicht ist es der Schweizer in mir, der das fast nicht glauben kann, weil wir aus der Schweiz haben natürlich dieses System mitgekriegt, diese Ungerechtigkeiten, diese Unterdrückung. Und ich meine, da kann ein Unmut oder da ist der Unmut schon groß, wenn man das von außen beobachtet und wenn man sich dann vorstellt, dass das Menschen sind, die das tatsächlich erleben, dann kann man sich fast nicht vorstellen, dass da eine solche Stimmung nicht explodiert.
Das ist richtig. Also wirklich, das muss man eben sagen, das war nicht normal. Dass da keine Provokation und sowas passiert ist. Also das ist richtig, das ist wirklich ein Glück, dass da passiert ist.
Vielleicht ein bisschen gelenkt von oben mit der schützenden Hand. Das könnte man ja vielleicht noch meinen. Jetzt eine andere Frage, die sich stellt, ist, weshalb hat sich die Kirche in der DDR so weit aus dem Fenster gelehnt? Weil die Kirche ja eigentlich als bedeutungslos erklärt worden ist. Die DDR ein atheistischer Staat, ein Staat ohne Religion.
Nein, also die Kirche hat sich nicht aus dem Fenster gelehnt. Also
die Kirche hat sich doch politisch betätigt mit diesen Demonstrationen. Das ist eine politische Kundgebung.
Nein, also die Kirche hat das irgendwo ein Stück, sie hat das irgendwo geduldet, bestimmte Sachen, also dass in der Kirche passierte Sachen sind. Und ich war bestimmt ein Außenseiter an der Stelle. Also, und ich habe eigentlich auch ein Stück die Kirche, also jedenfalls die Kirche, wo ich beteiligt war, die sächsische Seite, die war jedenfalls, also die musste ich ab und zu etwas nötigen. So.
Wie hat denn die Kirche, also eigentlich ja ihre Leitung oder ihre Obrigkeiten, wie hat die reagiert auf ihr Engagement?
Nur ganz, also ganz verschieden natürlich. Also es wurde manchmal zurückgepfiffen und es kam immer mal ein Warnschuss auch auf den Bug bei mir. Und dann habe ich gesagt, da muss ich mir einen neuen, irgendwo einen Kompromiss mir selber suchen, also wo ich sage, also dass es weitergehen kann trotzdem. Und dass man sagt, und bestimmte Sachen waren mir auch verbaut, weil sonst wäre ich ganz rausgeflogen als Pfarrer.
Also. Ging das per Telefon? Haben Sie da Briefe gekriegt? Haben Sie Besuch erhalten und wurden da abgemahnt? Wie verlief sowas?
Also ich wurde natürlich besucht, ich musste aber auch antreten, so, und dann ganz verschieden. Also das gab ganz verschiedene, auch mal schriftlich in der Verwarnung und oder ja, also auch mal im Kollegekreis oder so etwas, aber ganz verschieden, muss man sagen. Also da
müsste man nicht sagen, aus Sicht des DDR-Regimes, dass die das eigentlich falsch eingeschätzt haben, weil schlussendlich kam ja der entscheidende Impuls für die Wende, für die friedliche Revolution von der Kirche aus, von dieser Friedensbewegung. Also hat man das unterschätzt.
Ja, also ich meine, das ist richtig. Die Kirche hat da an der Stelle, nur war das abgestuft natürlich, die für verschiedenen Kirchen in der DDR auch, aber meistens, sie haben also etwas falsch eingeschätzt. Oder falsch will ich sagen, anders will ich sagen. Ne? Und sie haben dann also gemerkt, also ihre Einschätzung war irgendwo doch nicht richtig.
Weil sonst hätte man sie doch mundtot gemacht oder andere, die Ähnliches gemacht haben in anderen Städten.
Ja, ja, das ist richtig. Also ich meine, es gab natürlich ein paar andere Leute, auch in der DDR noch, in anderen Städten auch, klar. Aber ich meine, das war eben ein Zusammentreffen, dass es eben jetzt hier gerade passiert ist. Nicht? Ich meine, vielleicht war es auch nicht kein Zufall, so, weil hier war eben das relativ gut vernetzt hier in Leipzig, also mit denen ich da mit den Gruppen auch gearbeitet habe.
Es waren sehr viele Leute, die sich engagiert haben. Hatten Sie nie Angst, dass die ganze Sache aus dem Ruder laufen könnte, dass die Sache kippen könnte von den friedlichen Demonstrationen, vielleicht irgendwann mal halt doch, weil es gibt auch andere Gruppierungen, die sich dann solche Massenbewegungen zunutze machen, die manipulieren, damit es dann eben kracht?
Also das kann ich natürlich nicht genau sagen, weil man kann im September 89 nach den ersten größeren Demonstrationen, da muss ich natürlich sagen, da hatten die Gruppen, mit denen ich gearbeitet habe, die konnten das natürlich nicht mehr steuern dann mehr. Also wann das eben, was weiß ich, 5.000 oder 8.000 Leute das erste Mal auf der Straße waren, an der Stelle war dann die Einflusseinnahme war dann nicht mehr gegeben, also bei den Gruppen. Das war klar. Dann musste man das der Vernunft oder der Klugheit oder was weiß ich, des Volks überlassen. Also da gab es keinen Führer mehr dann.
Der evangelische Pfarrer Christoph Wonneberg, der eine entscheidende Figur war bei diesen Montagsdemonstrationen, bei diesen Friedensgebet vor 20 Jahren. Und mein Kollege Felix Münger, den Sie vorher schon gehört haben, ist in der Zwischenzeit auf dem Nikolaiplatz und probiert trotz Regen, trotz garstigen Temperaturen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Mal schauen, wer Auskunft gibt über enttäuschte Hoffnungen, über das Dabeisein damals oder das Nicht-Dabeisein bei diesen Demonstrationen. Also das als nächstes im Treffpunkt.
L'alba che nasce qui, se ti assomiglio un po', non sarà mai più bella di te, Daniela. Io sono lontano, ma dentro al mio cuore sei, e i giorni miei sono pieni di te, Daniela. Ogni aeroporto è il mio, vivo di corsa io, ma un anno in più che vuoi che sia Daniela. Sempre tu che amo di più, Daniela. Non passa giorno che non ci sentiamo un po', mi parli tu, gli scatti van su, Daniela. Con te la vita avrà la sua continuità, lavorerò solo per te, Daniela. Sei il mio traguardo tu, quella ragione in più, ma un anno ormai che vuoi che sia, Daniela. Presto da te ritornerò, perché da solo non ci sto. Sei sempre tu che amo di più, Daniela. Sí.
Wenn man sich engagiert für etwas, wenn man sich ganz fest engagiert für etwas, dann geht man auf die Straße. Das ist auch bei uns in der Schweiz so. Und wenn man das macht, ist man überzeugt von einer Sache. Vor 20 Jahren sind 70'000 Leute hier in Leipzig auf die Straße und haben den Umsturz oder mindestens eine massive Verbesserung von der damaligen DDR-Verhältnisse wählen. Felix Münger, wir wollen jetzt genau wissen, was sagen die Passanten heute auf der Straße 20 Jahre später zu diesem Ereignis?
Ja, die meisten Passanten sind heute Morgen auf dem Nikolaikirchhof ziemlich präsent und haben gar keine Zeit, um über die Zeit vor 20 Jahren zu reden. Aber jemand, der jetzt gerade unterwegs ist, glaube ich, wo zum Arzt muss, ist Marion Pöhler. Sie ist 70. Sie ist, also vor 20 Jahren, wo das da losgegangen ist, genau 50 gewesen. Marion Pöhler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was haben Sie für Erinnerungen, wenn Sie daran zurückdenken, wie das damals war, 1989, hier in Leipzig?
Ich habe eigentlich gute Erinnerung, das hat eine Hoffnung erweckt in allen Menschen, dass mal was sich endlich ändert.
Und haben Sie denn da mitgerufen in den berühmten Sprechchören?
Ja, ja, auf dem Ring, wo wir auf dem Ring marschiert sind, haben wir gerufen.
Damals, als Sie auf dem Ring waren, am 9. Oktober, als Sie das Wunder von Leipzig, sagt man ja, was Sie dabei waren, da wusste man ja auch, dass die Gegenseite sich gerüstet hat und auch viele Polizisten bereit waren. Hatten Sie damals Angst?
Nein, wir hatten keine Angst.
Weshalb nicht?
Überhaupt nicht. Nee, das war eigentlich eine Ruhe unter den Leuten. Aber trotzdem war jeder mit sich beschäftigt, will ich mal sagen. Und man hat schon geschaut, aber es war nicht brenzlig, die Situation.
Wie war denn das während der Demo? Hat man da miteinander gesprochen? Hat man geschaut, was die Gegenseite macht? Wie war das?
Ja, na, eigentlich haben wir uns nicht unterhalten mit den Leuten. Jeder hat da seins für sich gemacht und hat aufgepasst. Und Transparente brachten sie ja, wo was drauf stand, und hat jeder geguckt.
Hatten Sie auch eins?
Nee, wir hatten keins.
Sie haben von Hoffnungen gesprochen. Ja. Was waren Ihre Hoffnungen damals?
Dass sich alles mal ein bisschen ändert, dass wir mal ein bisschen mehr Freiheit haben. Dass wir auch mal machen konnten, was wir wollten, und dass wir mal sagen konnten, was wir wollten.
Was hat Sie denn am meisten gestört damals zur DDR-Zeit am Alltag?
Dass wir nicht fortgehen konnten, zum Urlaub mal wegreisen, fortreisen. Es war ja bloß immer hier in der DDR und in den sozialistischen Staaten. Und wir wollten auch gerne mal Österreich kennenlernen. Und die Schweiz und so, die schönen Berge.
Waren Sie mal in der Schweiz?
Ja.
Und wie hat es Ihnen gefallen?
Gut, alles bestens.
Also die Reisefreiheit, da war eine der großen Hoffnungen, die war ja jetzt erfüllt. Ja, ja. Andere Hoffnungen?
Dass auch mal das überhaupt der ganze Lebensstandard gehoben wurde. Da war ja auf niedrigstem Niveau, kann ich sagen. Sie kriegten nicht alles zu kaufen, mussten egal rennen, dass sie irgendwo was ergattern konnten. Also so war es nicht, dass das alles einfach war. Man musste viel Beziehung haben, dass man was bekommen konnte. Und da haben wir eben gehofft, dass sich das mal ändert.
Vieles hat sich erfüllt von Ihren Hoffnungen. Gibt es auch Dinge, wo Sie enttäuscht sind, rückblickend?
Ja, wegen der Arbeitslosigkeit. Uns betrifft es nicht, wir sind Rentner. Aber unsere Kinder, die haben zu kämpfen, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten. Dass das eben, jeden Tag muss man hoffen, hoffentlich geht es weiter.
Ich hoffe, dass es für Sie weitergeht. Jetzt muss ich Sie springen lassen, obwohl ich noch lange mit Ihnen gerne sprechen würde. Marion Pöhler, besten Dank.
Ich denke, ich habe meins zur Genüge getan bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und nicht so viel Regen.
Ja, vielen Dank, das haben wir gehört.
Tschüssi.
Tschüss.
Also der Felix Münger, mein Kollege vom Nikolaikirchhof, im Gespräch mit einer Passantin bei mir im Café. Eckert von Leipzig ist jetzt Rainer Eckert, Professor am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. Herr Eckert, was haben Sie denn persönlich für eine Erinnerung, was haben Sie für Gefühle an diesen 9. Oktober 89?
Ich war nicht in Leipzig, ich war in Ost-Berlin. Und wir haben darauf gewartet, was in Leipzig passiert, muss man sagen. Genauer gesagt, ob es gewaltfrei bleibt, das war die Entscheidung gewesen. Nachdem wir dann spätabends im Radio gehört hatten, noch nicht im Fernsehen, erst im Radio, dass es in Leipzig gewaltfrei geblieben war, war klar gewesen, dass die Diktatur am Ende ist, dass sie so nicht weitermachen kann wie bisher. Ein totalitäres System, was nicht mehr die Möglichkeit hat, eine Demonstration von 70.000 Menschen zu unterbinden, kann diese totalitäre Herrschaft nicht aufrechterhalten.
Hatte Sie, Sie haben das jetzt so vorsichtig formuliert, überrascht, dass es gewaltfrei geblieben ist? Was hat man denn in diesen Kreisen, Sie haben gesagt, Sie haben es verfolgt von außerhalb, was haben Sie gedacht, was haben Sie befürchtet?
Also in den Tagen vorher ist ja verschiedentlich Gewalt angewandt worden, und zwar von Dresden bis Berlin, auch in vielen kleineren Städten, etwa in Plauen. Und es war durchaus davon auszugehen, dass auch an diesem Tag am 9. Oktober in Leipzig Gewalt angewandt wird, weil relativ klar war, dass die SED-Führung diese Demonstration sich nicht mehr bieten lassen konnte und sie unterbinden musste. Hätte ich eher angenommen, dass Gewalt eingesetzt wird.
Diese Dame, die man vorher auf dem Nikolaikirchhof gehört hat, die hat den Hoffnungen gesprochen. Sie ist auf die Straße gegangen, weil sie gehofft hat, reisen zu können. Sie hat sich erhofft, den Lebensstandard verbessern zu können. Und bei den Enttäuschungen hat sie die Arbeitslosigkeit dann erwähnt. Bei Ihnen selber, als es dann tatsächlich zu diesem Umsturz gekommen ist oder auch schon vorher, was hatten Sie für Hoffnungen, was hatten Sie für Gedanken, wenn es denn mal vielleicht zu einer Wende kommen würde?
Ja, den Begriff Wende kannten wir nicht, wie ich ihn heute auch nicht gebrauche, sondern Revolution. Aber mit der Revolution haben wir auch nicht gerechnet. Wir haben lange Zeit damit gerechnet, dass es eventuell möglich sein könnte, das System zu reformieren, in Richtung eines demokratischen Sozialismus. Zum einen am Beispiel der Tschechoslowakei 68 und mit stark zivilgesellschaftlichen Elementen. Diese Hoffnung gab es auch noch am Abend des 9. Oktober, die gab es für mich nicht mehr am Abend des 9. November. Nachdem die Mauer gefallen war, war klar gewesen, dass diese Hoffnung, dass dieser Diskurs vorbei ist und dass jetzt eine neue Etappe beginnt.
Also Sie wollten keine Wiedervereinigung, wenn ich jetzt das zuspitze, sondern Sie wollten eine neue DDR.
Die Idee einer Wiedervereinigung war uns vollkommen fremd gewesen, war vollkommen weit weg. Ich meine, es gibt heute den einen oder anderen, der von sich behauptet, er hätte auf die Wiedervereinigung hingearbeitet. Ich habe damals niemand gekannt. Es gibt in den Schriften ein oder zwei Andeutungen, in den Samizdat-Schriften, wo also von einer Konföderation gesprochen wurde oder vom gemeinsamen Haus Europa. Die Wiedervereinigung erschien uns irreal zu sein, weil das System von Jalta wie im Beton gemauert erschien und wir nicht absehen konnten, dass diese Blockkonfrontation in absehbarer Zeit überwunden werden kann. Als es später dann realistisch wurde, hätte ich also bis zum Mauerfall immer noch gehofft, dass wir erstmal einen inneren Demokratisierungsprozess voranbringen und dann mit der Bundesrepublik auf gleicher Augenhöhe uns befinden und dann über die Wiedervereinigung sprechen können.
Wenn Sie jetzt heute eine kurze Bilanz 20 Jahre danach ziehen, sind Sie enttäuscht?
Ich überhaupt nicht. Also für mich waren die 20 Jahre ein einziger erfolgreicher Weg. Das gilt zum einen für den großen Freiheitsgewinn. Das sollte eigentlich für alle Ostdeutschen gelten. Ich bin auch froh über die Vereinigung Deutschlands. Ein Geschenk für die gesamte Nation. Und auch privat, beruflich habe ich eine Karriere gemacht, die mir vorher nicht möglich gewesen wäre.
Was war denn der Effekt auf Ihre persönliche Karriere, auf Ihre persönliche Freiheit, Ihre Freiheiten?
Na, ich durfte ja überhaupt nicht reisen. Die letzte Eintragung in den Akten der Geheimpolizei der Staatssicherheit ist von 88. Da wird eine vorgeschlagene Dienstreise abgelehnt mit dem Argument Staatsfeind. Ich hätte wahrscheinlich bis in meinem 65. Lebensjahr warten müssen, um das erste Mal nach West-Berlin zu fahren mit der S-Bahn. Schon darüber wäre ich glücklich gewesen. Konnte also von diesem Zeitpunkt an ungehindert weltweit reisen. Und das ist natürlich ein Wert, der geblieben ist.
Ist ja noch verrückt. Sie wollten, das haben Sie uns jetzt erklärt, die DDR gar nicht weghaben, sondern Sie wollten die DDR reformieren, erneuern und wurden als Staatsfeind taxiert.
Ja, ist klar. Wir hatten, man muss das vielleicht mal erklären. Also mein operativer Vorgang, dieser hohe Verfolgungsgrad durch die Geheimpolizei setzt schon Anfang der 70er Jahre ein. Operativer Vorgang, Demagoge. Die Gruppe, zu der ich damals gehörte, wir haben den Herrschenden in der DDR abgesprochen, die wirkliche Sozialisten zu sein. Für uns waren das Stalinisten und Diktatoren und wir waren die wirklichen, nämlich die demokratischen Sozialisten. In deren Augen waren wir Staatsfeinde, sie waren in unseren Augen diejenigen, die den Sozialismus ruiniert haben.
Wir möchten, Herr Eckert, gerne im nächsten Gesprächsteil auch noch über die Rolle der Kirche, über die Rolle der Religion innerhalb der DDR, innerhalb des SED-Regimes während dieser Zeit sprechen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil es ist ja eigentlich komisch, ein atheistischer Staat wie die DDR war, ist also ein Staat, der eigentlich offiziell keine Religion kennt oder zulässt, wie du es gerechnet mit Hilfe dann eben vor der Kirche gestürzt. Das klingt doch ein bisschen komisch. Was eben die Religion für die Menschheit in der DDR bedeutet hat, da reden wir drüber als nächstes.
Never had a song to sing, and love was not my thing. I didn't know that I missed out, and yet I always wanted more, but didn't know what for. Oh, how my heart was full of doubt. Now I understand what life is for, loving you until forevermore. Floating away, I'm just floating away in sunshine, floating upon my love for you. Place to go, my life was just a show. How could I know that I missed out? Now, if I ever had to choose the life before I knew, I wouldn't give up what we have now. Now I understand what life is for. Until forevermore. Floating away, I'm just floating away in sunshine, floating upon my love for you. I'm floating away, I'm just floating away in sunshine.
Sie, die uns zuhören, zu Hause und einen Glauben haben, leben den völlig selbstverständlich. Sie leben ihr religiöses Leben, vielleicht am Sonntag mit dem Kirchengang, unter der Woche mit dem Beten vor dem Schlafen, wie auch immer. Und die nicht glauben, die leben ja, im gleichen Land, im gleichen Staat in der Schweiz, ihr Leben. Niemand kommt auf die Idee, die Religion zu verbieten. In der DDR war es anders gewesen. Da ist die Religion als bedeutungslos erklärt worden, über die Köpfe der Menschen hinweg, das kann man sagen. Ich bin ja da immer noch im Café Rickett in Leipzig, weil draussen der Regen abplattert. Ich bin im Gespräch mit dem Rainer Eckert. Er ist Professor am Institut für Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig, Historiker. Herr Eckert, Religion hatte im Sozialismus eigentlich keine Rolle mehr oder man hat ihr keine tragende Rolle mehr zugedacht. Wie würden Sie es denn formulieren, dass es richtig stimmt? Sie haben vorher zwei, dreimal ein bisschen den Kopf geschüttelt bei Formulierungen. Sie sind Historiker, wollen es ganz genau haben. Wie würden Sie es denn erklären, unseren Hörerinnen und Hörern?
Ich muss von zwei Seiten rangehen. Das eine ist von der Seite der Herrschenden. In deren Kalkül hätte Religion keine Rolle mehr spielen dürfen. Religion ist Opium fürs Volk, Lenin, gar keine Frage. Trotzdem existierten die Kirchen aber noch, würde also hier schon immer nicht im Singular, sondern im Plural sprechen. Man muss unterscheiden zwischen der Rolle der katholischen Kirche in der doppelten Diaspora mit etwa 5% Mitgliedern an der Gesamtbevölkerung, die keine große Rolle politisch spielte, und dann auf der anderen Seite die evangelischen Kirchen, wiederum im Plural, nach landeskirchlichen Prinzipien organisiert, die erst Volkskirchen waren, am Ende der DDR etwa noch 20% der Bevölkerung umfassten. Der nächste Punkt, wo ich den Kopf geschüttelt habe, ist, wenn immer gesagt wird, die Kirche war, oder die Kirchen von mir aus auch, war Schutzschild der friedlichen Revolution oder der Opposition. Das ist eine totale Falscheinschätzung, die selbst in der wissenschaftlichen Literatur eine große Rolle spielt. Es waren insgesamt gewesen einige Gemeinden, es waren einige mutige Pfarrer, einige mutige Gemeindekirchenredner, die den Mut hatten, oppositionellen Gruppen, also Umweltgruppen, Menschenrechtsgruppen, anderen in ihren Kirchen ein Dach zu bieten. Es war nicht die Mehrheit. Herr Wonneberger gehört mit dazu, in Leipzig war es stärker ausgeprägt als anderenorts. Ein Großteil der Pfarrer hat nicht nur in den anderen Orten, sondern auch in Leipzig ihre Kirchen, ihre Gemeinderäume verschlossen vor diesen Gruppen.
Deshalb kann man eben nicht sagen, die Kirche war treibende Kraft, sondern Vertreter der Kirche waren darunter.
Sie waren auch ganz wichtig gewesen, gar keine Frage. Aber es war nicht die Kirche an und für sich. Und man muss auch hingucken, die kirchlichen Hierarchien haben sich teilweise ganz anders verhalten. Unter den Bischöfen waren relativ wenige, die die Opposition unterstützen, einige ja, andere nicht. Und dann gab es einen gewissen Anteil von Mitarbeitern der Geheimpolizei, auch unter Geistlichen. Das ist oft ganz auf ganz auf einem Niveau abgelaufen. Bei uns in unserer Gemeinde, evangelischen Gemeinde in Berlin, Friedrichshagen, wollte auch eine Gruppe, eine Umweltgruppe, Räume nutzen. Da ist im Gemeindekirchenrat darüber gesprochen worden. Der Gemeindekirchenrat hat das abgelehnt mit dem Argument, wenn diese Gruppe bei uns unterkommt, dann bekommen unsere Kinder Schwierigkeiten auf der Schule, können vielleicht das Abitur nicht ablegen. Deshalb wollen wir diese Gruppe nicht haben.
Was bedeutet es denn für einen einzelnen Menschen, wenn er ganz offen seinen Glauben lebte, wenn er zur Kirche ging, wenn er Kontakt hatte zum Pfarrer? Was bedeutete das?
Es war auf jeden Fall nicht karrierefördernd, das kann man ganz sicher sagen. In der Grundschule waren wir die Mehrheit noch Christen gewesen, in der Oberschule dann nicht mehr. Ich sollte das erste Mal in der 11. Klasse von der Schule verwiesen werden, weil wir uns mit einer Gruppe junger Christen in Ost-Berlin getroffen haben. Das wurde verraten, wenig anders zu erwarten. Und das wäre ausreichender Grund gewesen, diese ganze Gruppe junger Christen aus unserer Klasse von der Schule zu verweisen. Es kam dann nicht dazu, weil darunter zwei prominenten Kinder waren. Und die Prominenz der Eltern hat dann die gesamte Gruppe geschützt. Das war später an der Uni nicht anders gewesen. Ich war Mitglied der Studentengemeinde, Mitglied im Jungmännerwerk. Das ist bis ins Einzelne ausspioniert worden. Man kann das in den Akten jetzt sehr schön nachlesen, dass also immer ein oder mehrere IMs auf meinen Spuren waren und dann berichteten, was ich dort trieb in der Junggemeinde, im Jungmännerwerk. Klar, damit waren bestimmte berufliche Aufstiegsmöglichkeiten waren damit gekappt.
Können Sie kurz noch Ihre eigene Karriere unter diesem Aspekt der Unterdrückung und Verfolgung, Bespitzelung, kurz erzählen?
Also es ist erstmal die Vielzahl der kleinlichen Denunziationen in der Schule schon beginnt und gar nicht über Stadtsicherheit, sehr viel über den Jugendverband Freie Deutsche Jugend. Das nimmt dann später zu. Die Stadtsicherheit bekommt mich dann ins Blickfeld im Rahmen eines operativen Vorgangs, Demagoge. wird jahrelang gegen mich ermittelt wegen staatsfeindlicher Hetze und staatsfeindlicher Gruppenbildung. Und als das Material der Geheimpolizei so verdichtet war, dass eine Verhaftung möglich hätte sein können, entscheidet der Staatssicherheitsminister Mielke persönlich keine Verhaftung im operativen Vorgang, Demagoge aus politischen Gründen. Das hat einen einfachen Grund gehabt. In dieser Gruppe war der Neffe eines Politbüromitglieds, Erich Mückenberger, dessen Neffe gehört zu uns. Und bei einer Verhaftung wäre sozusagen der Neffe des Politbüromitglieds mit involviert worden. Und deshalb gab es keine Verhaftung. Aber wir wurden fast nie alle von den Hochschulen relegiert und zur Bewährung in die Produktion geschickt.
Das heißt, Sie hatten Glück im Unglück. Wie haben Sie das persönlich erlebt? Was für Gefühle hatten Sie dabei?
Ich hatte damals Glück im Unglück. Ich habe das alles relativ locker genommen. Ich war damals Anfang 20. Da ist man noch nicht so, dass man sozusagen schon an die Rente und die eventuell in Gang eine Karriere gedacht hat. Ich habe die andere Seite eh verachtet. Ja, also muss man sagen, wir waren vielleicht auch ein Stück weit arrogant. Wir haben uns über die anderen hinweggesetzt. Wir haben gesagt, wir sind die Besseren, wir vertreten den richtigen Weg. Und dann saß ich eben auf der Straße, arbeitslos, hatte Berlin-Verbot, kennt heute niemand mehr. Man musste als Nicht-Berliner eine Aufenthaltsgenehmigung in Ost-Berlin haben, die man nur bekam, wenn man da gearbeitet oder studiert hat. Und auf dem Höhepunkt sozusagen habe ich mich um Arbeit beworben. Auch eine Sache, die heute schwer verständlich ist. In der DDR gab es ja formal Vollbeschäftigung. Ich habe mich bei 40 Arbeitsstellen beworben. Alle haben gesagt, ja, wir brauchen Arbeitskräfte, kommen Sie morgen wieder. Und dann bin ich nächsten Tag hin und da wurde mit eisigem Gesicht gesagt, nein, für Sie kommt eine Anstellung nicht in Frage, weder als Briefträger noch als Kranfahrer.
Eine eindrückliche Geschichte, ein Teil davon. Nach der Zähne lernt sie die Heine Oppositionelle kennen, jemand, der sich aktiv entschlossen hat, gegen das SED-Regime anzugehen. Warum und mit welchen Konsequenzen, das erfahren Sie in dieser zweiten Treffpunktstunde live aus Leipzig.
DRS 1 unterwegs mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Und wir sind in Leipzig, der Felix Münger und ich, Tommy Scherer, Leipzig, unsere zweite Stadt von dieser Treffpunkt-Tour in der ehemaligen DDR. Und Leipzig, wo am 9. Oktober 1989, ein Monat vor dem Mauerfall, heftig demonstriert worden ist. Haben Sie es verstanden? Wie sind das Volk, hat man skandiert, unter anderem man hat Plakate gedreht und man hat damit gezeigt, dass man mit der SED-Regierung, mit der Regierung der Sozialistischen Einheitspartei, nicht mehr einig ist. Die Begegnung jetzt hier in dieser Stunde, Treffpunkt als nächstes mit jemandem, der als oppositioneller Mensch gelebt hat. Und dann werden wir in dieser zweiten Stunde auch über die Kultur reden, also über Theater, über Film, über Bücher, Kultur im Dienste des Regimes, Kultur als Propagandamittel für den Sozialismus in der ehemaligen DDR.
Sound. Also in unserem Land, bei einer Abstimmung oder bei einer Diskussion im Parlament Bern oder am Familientisch völlig normal und auch völlig ungefährlich ist, nämlich eine andere Meinung zu haben, gegen etwas zu opponieren. Das ist zu Zeiten von der DDR, das kann man sagen, ein Spiel mit Leben und Tod gewesen. Mein Kollege jetzt, der Felix Münger, im Gespräch auf dem geschichtsträchtigen Nikolai Kirchhoff. Er ist nämlich dort mit dem Tobias Hollitzer.
Und Tobias Hollitzer war einer von den Oppositionellen, die 1989 an vorderster Front für den Wandel gekämpft haben. Tobias Hollitzer, wir stehen hier vor der Nikolaikirche. Es regnet in Strömen, wir haben Regenschirme. Hat es eigentlich damals, vor 20 Jahren, auch geregnet, als die Demos waren?
Es hat im Herbst 89 eine einzige Regendemonstration gegeben hier in Leipzig und das war die am 6. November und das war die mit der allergrößten Teilnehmerzahl. Ca. 500.000 sind am 6. November 89 hier in Leipzig um den Ring gezogen, obwohl es strömend geregnet hat.
Das zeugt davon, dass man wirklich von der Sache damals überzeugt war. Wenn Sie jetzt sich den Platz anschauen, wenn wir unseren Blick schweifen lassen über diesen wunderschönen Nikolaikirchhof, auf diese wunderschöne Kirche schauen, was sind da Bilder, die Ihnen in Erinnerung kommen?
Damals vor 20 Jahren war die Nikolaikirche eingerüstet. Auch das hatte einen Grund. Man wollte nämlich den Haupteingang baupolizeilich damit sperren lassen und der Zugang ging über den Nebeneingang zum eigentlichen Nikolaikirchplatz, der auch durch Baustellenzäune noch verkleinert gewesen ist. Und wenn man die beiden Dinge hier nebeneinander sieht, die Kirche einerseits und den Kirchplatz andererseits, dann erinnert es doch sehr deutlich daran, dass natürlich die Friedensgebete in der Nikolaikirche, die jeden Montag seit 1982 stattgefunden haben, ein wichtiger Ausgangspunkt gewesen sind und ein wichtiges Zentrum gewesen sind. Aber in die Öffentlichkeit sind die Proteste gegangen im Herbst 88, als es nämlich die Konflikte zwischen der Kirchenleitung und den Basisgruppen hier in der Nikolaikirche verstärkt gab, als der Superintendent den Basisgruppen die Gestaltung der Friedensgebete entzogen hat im September und August 88. Da sind sie auf den Nikolaikirchhof gegangen, haben dort angefangen, in der Öffentlichkeit für Freiheit, für Menschenrechte, für demokratische Grundrechte sich zu engagieren. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt, der Beginn dieser öffentlichen Aktion. Insoweit kann man fast sagen, dass der Staat, der die Kirche gezwungen hat, hier sozusagen den Konflikt mit den Basisgruppen zu eskalieren, sie zurückzudrängen, dazu geführt hat, dass es eigentlich erst wirklich öffentlich geworden ist.
Und damals sind Sie dabei gewesen. Schauen wir etwas weiter noch zurück. 1966 sind Sie geboren, also noch zu tiefster DDR-Zeit. Sie wurden damals behindert, das Abitur zu absolvieren. Sie machten dann eine Tischlerlehre, habe ich gelesen. Was haben Sie für Erinnerungen an die DDR-Zeit, an die Jugend?
Ich habe die DDR, soweit ich mich zurückerinnern kann, eigentlich immer wirklich als Enge, als Diktatur, als Beschränkung wahrgenommen. Ich stamme aus einem christlichen Elternhaus, was bedeutet, dass ich also mich weder an dieser kommunistischen Jugend- und Pionierorganisation beteiligt habe, noch bin ich bei der Jugendweihe gewesen. Und als ich mich dann der vormilitärischen Ausbildung verweigert habe, man muss sich das mal heute vorstellen, in der 8. Klasse 14-Jährige mit Schießausbildung und allem drum und dran absolvieren sollte, da war dann also auch klar, kein Abitur, nichts. Und das hat mich dann doch schon sehr schnell auch in eine sehr grundsätzliche Opposition zu diesem Staat gedrängt.
War das so gewissermaßen der Sündenfall? Also da, wo Sie in die Opposition, zur Opposition gekommen sind, geistig.
Also für mich selber ist die Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre, auch auf diesem persönlichen Hintergrund meiner Entscheidungen, daran nicht teilnehmen zu wollen, was die Militarisierung des Landes anging, schon der entscheidende Punkt, der in die Opposition zu gehen gewesen.
Aber woher kam dieser Widerspruchsgeist? Ich meine, Sie lebten ja als junger Mensch in der DDR. Ihr Vater war in der Kirche angestellt, die Mutter war Hausfrau. Woher kam das, dass der junge Tobias Hollitzer gesagt hat, nein, das ist mir zu eng, das passt mir nicht. Viele andere haben ja mitgemacht.
Ich habe einfach von zu Hause aus gelernt, dass man ehrlich ist, dass man aufrichtig ist und dass man nachfragt. Und wenn man das machte, dann ist man ganz schnell zu den Punkten gekommen, dass man merkt, dass das alles nicht funktioniert. Und man muss natürlich sagen, so problematisch die Rolle der Kirche Ende der 80er Jahre bezogen auf oppositionelle Aktionen gewesen ist. Sie ist und bleibt natürlich ein wichtiger Ort und Hort, wo man einfach demokratische Grundideen einüben konnte. Also in der jungen Gemeinde, im Konfirmandenunterricht hat man einfach, gruppendynamische Überlegungen angestellt, hat man Methoden geübt, hat man über Dinge gesprochen, die weder in der Schule noch in der Zeitung irgendwo eine Rolle spielten. Und das hat natürlich den Horizont auch deutlich erweitert und mich dann einfach auch ein Stück weit in die Lage versetzt, Fragen zu stellen und Dinge zu sehen, die andere vielleicht so nicht gesehen haben.
Und Sie haben gesagt, es wurde eingeübt, demokratische Spielregeln, irgendwie auch Opposition zu machen, vielleicht dann auch gegen den Staat zu opponieren. Was hat man da, was haben Sie ganz konkret gemacht? Haben Sie Flugblätter dann gedruckt beispielsweise?
Also ich habe anfangs, wie gesagt, in der kirchlichen unabhängigen Friedensbewegung mich engagiert und bin dann ab Mitte der 80er Jahre eher in Umweltgruppen hier in Leipzig aktiv gewesen. Also die Umweltsituation, die Belastung war in Leipzig so extrem hoch, dass das für mich einfach ein Thema war. Ich sage, ich will in diesem Land bleiben, in dieser Stadt bleiben. Ich bin in Leipzig bewusst geblieben. Dann muss ich mich hier auch für Veränderungen engagieren und habe das halt ganz praktisch in diesem Zusammenhang mit Umweltgeschichten gemacht. Und sie konnten sich eigentlich engagieren, wo sie wollten. Wenn sie es nicht staatskonform machten, war das automatisch Opposition und sie wurden dorthin gedrängt. Und das waren ja auch die drei Themenfelder, mit denen sich Oppositionsgruppen in der DDR beschäftigt haben. Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit.
Wenn Sie sich für Umweltthemen eingesetzt haben, haben Sie gegen den Staat opponiert. Da war ja auch die Gegenseite. Die haben ja nicht geschlafen. Wie haben denn die reagiert? Wie hat das Regime reagiert, wenn da junge Menschen wie Sie damals opponiert haben?
Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, was meine persönliche biografische Entwicklung angeht, war ich ja sozusagen aus Sicht des Staates schon ganz unten. Also ich habe zwar immerhin noch eine Lehrausbildung machen dürfen, allerdings in einem privaten Handwerksbetrieb, also eigentlich auch schon einer nicht-sozialistischen Form der Gesellschaft und hatte damit relative Freiheit, wenn ich nichts anderes an Karriere in diesem Land erstmal wollte. Auf diesem Hintergrund hatte ich, wie gesagt, einen relativen Freiraum. In den 80er, Ende der 80er Jahre war es dann natürlich so, dass je öffentlicher unsere Aktionen wurden, je deutlicher auch der Druck der Staatssicherheit wurde, Beobachtungen erkennbar wurden und ich also jetzt im Nachgang auch aus den Akten weiß, dass die Staatssicherheit natürlich im Rahmen von operativen Vorgängen, operativen Personenkontrollen dort gezielt versucht hat, diese Aktivitäten zu unterdrücken und zurückzudrängen.
Der Stasi, der Staatssicherheit, könnte man sagen, haben sich dann tüchtig zurückbezahlt. Sie waren am 4. Dezember 1989, also das war bereits nach dem Mauerfall, dabei, als die Stasi-Zentrale hier in Leipzig gestürmt wurde, die sogenannte Runde Ecke. Erzählen Sie mir kurz, wie war das?
Es war eigentlich eine normale Montagsdemonstration und ich bin als Demonstrant mit an dem Haus vorbeigezogen. Dann kam die Information, dass das Gebäude von Demonstranten besetzt worden sei. Und wir sind dann eine ganze Weile draußen davor geblieben, um zu sichern, dass jetzt nicht irgendwo als über Hintereingänge vielleicht Akten rausgebracht würden. Und ich bin dann irgendwann tief in der Nacht, irgendwie zwischen Mitternacht und 2 Uhr am Morgen, ist es mir dann doch gelungen, in das Gebäude mit eingelassen zu werden, weil wir haben gesagt, da gibt's ja auch anderswo noch Dienststellen. Und bin dann also irgendwo morgen, früh morgens, in einem Außenobjekt, was wenige 100 Meter von dieser runden Ecke entfernt sich befand, auch hin, haben sie uns gesagt, dort ist niemand, alle sind zu Hause, nur der Hausmeister ist da, das Gebäude war Pech schwarz von außen und als wir reinkamen, war es hell erleuchtet. Die hatten also nur diese schwarzen Gardinen, die sie als Luftschutzzeiten quasi immer noch davor hatten zugezogen und es saßen gut 200 Mitarbeiter an ihren Schreibtischen und wir haben dann dort auch angefangen, die Dienstzimmer zu versiegeln, dass damit keine Akten weiter vernichtet werden können.
Aber was war das für ein Gefühl, gewissermaßen im Gehirn des Gegners zu sitzen jetzt?
Es war ein sehr ambivalentes. Wir wussten überhaupt nicht, wie es weitergeht. Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, dass es zur deutschen Einheit kommen wird. Es war überhaupt nicht klar, dass es nicht doch einen Rollback geben kann. Es war schon auf der einen Seite, denke ich, aus unserer Sicht eine sehr mutige Entscheidung. Auf der anderen Seite war natürlich die völlige Verwirrendes auf der anderen Seite, die Lähmung der Stasi-Offiziere schon ein gutes Gefühl. Aber man wusste ja auch nicht, was sie wirklich wollen auf der anderen Seite. Also ich erinnere mich noch an eine Situation. Wir stehen wie oft in diesen Tagen und Nächten und warteten auf irgendwelche Schlüssel, die angeblich nicht da waren. Dann auf der anderen Seite des Ganges waren also so eine Gruppe von 10, 20 Stasi-Offizieren und plötzlich spricht mich einer aus dieser Gruppe namentlich an und erzählt mir eine Geschichte, die vor einer Woche gewesen ist. Und das hat mich natürlich auf der einen Seite schon sehr schockiert, wie genau sie Bescheid wussten. Auf der anderen Seite wusste ich in dem Moment, wenn das das Letzte ist sozusagen, was sie jetzt noch entgegnen können, dann sind sie eigentlich auch selbst am Ende.
Sind selbst am Ende. Sie haben nachher aus dieser Erfahrung für Ihr persönliches weiteres Leben sehr viel gemacht. Sie haben sich in der Gauck-Behörde engagiert, also diese Behörde, die ja dann diese ganzen Stasi-Akten untersucht hat und öffentlich gemacht hat. Und dort eben genau in dieser Stasi-Zentrale, in dieser sogenannten runden Ecke, sind Sie heute Mitbetreiber einer Gedenkstätte, eines Museums, das eben an den Terror erinnert, das aber auch an den Mut von damals erinnert. Zum Schluss noch Tobias Holitzer. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, sich an die Geschehnisse damals zu erinnern?
Die Entscheidung, mich 1989 nicht weiter um Umweltfragen zu kümmern, die ja auch eine wichtige Rolle gespielt haben und bis heute spielen, sondern eben genau für diese Aufarbeitung, nicht nur für die Aktensicherung, sondern auch für die Aktenöffnung, war, dass ich gesagt habe, es darf nicht wieder sein, dass irgendwie hinter einer sagt, das habe ich ja nicht gewusst. Und die Erfahrung mit 20 Jahren Aufarbeitung, sowohl hier in Deutschland, aber auch egal, wo Sie hinschauen, zeigt mir deutlicher denn je, nur wenn wir offen und ehrlich mit der Vergangenheit umgehen, haben wir eine Chance für die Zukunft. Und das betrifft nicht nur die Verhinderung von neuen Diktaturen, sondern einfach auch das normale Miteinander kann nur funktionieren, wenn man es offen angeht. Und ich denke, da haben wir in Deutschland durchaus ganz gute Lösungen gefunden.
Tobias Holitzer, dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft mit Ihrer Arbeit weiterhin viel Erfolg. Besten Dank.
Der Tobias Holitzer mit dem Felix.
Herzlichen Dank ebenfalls für das Gespräch.
Mit dem Felix Münger auf dem Nikolaikirchhof im strömenden Regen, ein Oppositioneller und wie er damit gelebt hat und wie es dazu gekommen ist. So, ins Kino gehen, ein Buch lesen. Das machen wir, das kennen wir, weil wir Entspannung wollen oder weil wir vielleicht sogar etwas lernen wollen. Aber wir würden uns vehement verweigern, wenn uns der Staat mit seinen Filmen, mit seinen Theaterstücken, mit seinen Büchern immer schön seine Ideen in den Kopf würde drücken. Kirnwäsche, sagt man dem, oder Kultur als Propaganda, das ist unser nächstes Gesprächsthema hier im Treffpunkt von Leipzig.
Verkehrsinfo TRS von 10.19 Uhr in der Region Zürich in beiden Richtungen. Stau auf der Straße über den Hirzel zwischen Silbruck und Hanegg wegen eines Unfalls.
Solo ieri c'era lei nella vita mia. Solo ieri c'era un sole che metteva allegria e io mai credevo proprio che mai più andasse via. Forse è stata tutta qui la mia ingenuità. Solo ieri quando era più leggera la mia età, ora so, si paga in pianto però, per crescere di più, ora lo so. Parlerò al futuro perciò, guarderò più in là nel tempo, con la convinzione che ho, che da questo momento ne uscirò. No, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. No, non può finire così, qualcuno troverò e rinascerò. Domani poi, pensando ad oggi, dirò, è solo ieri ormai. Prima cosa che farò, via non butterò tutto quello che di buono ho costruito fino a qui e da qui. Io ripartire vorrei dai nuovi passi miei, ricomincerò. Parlerò al futuro perciò, perché c'è compreso il mio, qualche dente sta ce l'ho ad arrendermi, non ci sto. Ancora per un po'. No, che non può finire così, non può finire perché vedo che davanti a me un po' di luce c'è. Troverò
solo ieri o mai. Solo ieri c'era solo lei.
Wir senden den Treffpunkt aus Leipzig. Leipzig, wo mit den Montagsdemonstrationen die friedliche Revolution, die dann schließlich zum Mauerfall vor 20 Jahren geführt hat und zur Auflösung von der DDR. Leipzig hat eine führende Rolle gehabt. Und das Leipzig, das kann man sagen, das ist auch eine Kulturstadt. Der Johann Sebastian Bach hat nämlich da 1723 bis 1750 bis zu seinem Tod gelebt und hat zum Beispiel die Johannespassion oder die Messe in H-Moll, die übrigens in diesen Tagen hier aufgeführt wird, komponiert. Oder ein anderer grosser Name aus der Kultur, Goethe, der Schriftsteller. Er hat da in Leipzig studiert, zwischen 1764 und 1768. Also zwei bedeutende Kulturschaffende. Und es ist das Wesen von der Kultur, dass sie sich frei entfalten will, dass sie unabhängig will sein, dass sie manchmal auch frech ist und unbequem. Und darum wird Kultur praktisch immer in Diktaturen oder politischen Systemen, wo die Menschen unterdrückt werden, missbraucht. Missbraucht für Propaganda. Oder dann wird sie gerade auch verboten. Wir haben hier in Leipzig Leute auf der Straße gefragt, gestern, was sie denn für Erinnerungen an Theater, ans Kino oder an Konzerte zu DDR-Zeiten haben.
Kultur könnte man genießen. Wir haben immer zwischen den Zeilen gelesen. Es gab viele Theaterstücke oder auch Bücher, die nur DDR-Bürger richtig verstanden haben, weil sie eben in dem System lebten und wussten, was damit gemeint ist, wenn irgendwelche Begriffe fielen oder irgendwelche Vorgänge beschrieben wurden.
Also so diese Propagandafilme, wo es hieß, wir müssen da als FDJler vielleicht da gemeinsam gehen, das haben die meisten Leute einfach so über sich ergehen lassen und dann wurde das wieder ausgeblendet.
Zwar war ein großer Teil der Kultur vom Staat oft diktiert, aber die DDR hat auch gute Rockbands gehabt zum Beispiel, die nicht zensiert wurde. Man konnte sich austoben. Also es war nicht schlecht, muss man sagen.
Also es überrascht eigentlich gar nicht so ein düsteres Bild, das da die Menschen gestern auf der Straße gezeichnet haben. Ich bin immer noch im Gespräch mit dem Rainer Eckert, Professor am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. Herr Eckert, gar nicht ein so schlechtes Bild, das die Menschen uns gestern auf den Straßen gegeben haben über die Kultur. Wie frei, ich frage Sie das jetzt, wie frei war die Kultur in der DDR Ihrer Meinung nach? Was durfte man aufführen? Wo hat es Propaganda gegeben in der Kultur?
Kultur war natürlich nicht frei, was in der Diktatur auch nicht möglich ist. Ich würde grundsätzlich unterscheiden zwischen der Gegenkultur, der Bürgerbewegung, die allerdings relativ wenig Menschen nur erreicht hat, und dann sozusagen der offiziellen zugelassenen Staatskultur. Da muss man wieder unterscheiden, die Freiheitsräume waren in der Musik relativ groß, in der klassischen Musik naheliegend. Die waren auch relativ groß gewesen in der bildenden Kunst und waren relativ eng gewesen im Druckwesen, in Zeitungen und in Büchern. Es war eine ständige Jagd in der DDR nach seltenen Büchern. Viele hat man gar nicht bekommen, vieles war verboten.
Können Sie zwei, drei konkrete Beispiele anführen?
Also aus der Schweiz kommen, muss ich sagen, was durchaus Bückware, sagte man, was man also unter dem Ladentisch Bückware, weil die Verkäuferin sich bücken musste und das unter dem Ladentisch vorzog. Und man bekam es nur, wenn man besonders gute Beziehungen hatte oder Westgeld oder ein Tauschäquivalent anbieten konnte. Dazu gehörten etwa Frisch und Dürrenmatt, gar keine Frage. Andere Sachen sind in der DDR überhaupt nicht veröffentlicht worden. Ich hatte selber eine sehr große Bibliothek gehabt mit mindestens 200 Westtiteln, die über die Grenze geschmuggelt worden sind, die ich aus dem Ausland, also aus Ungarn, aus Polen in die DDR geschmuggelt habe. Es war immer mit dem Risiko verbunden. Zum einen der Besitz der Bücher noch risikoreicher war es, wenn man sie verborgt hat. Wenn man dann in der Regel den Sachverhalt der staatsfeindlichen Hetze eingegangen ist, das konnte einem doch zu erhebliche Repressionen einbringen. Kann ich also in meinen Stasi-Akten gut nachlesen, wie die Staatssicherheit darüber informiert war und das auch versuchte, gegen mich einzusetzen.
Was musste man da denn erwarten, wenn jetzt so etwas Läppisches, ich sage das jetzt mal aus meiner Schweizer Sicht, passiert ist, dass man ein Buch bei sich hatte, das man eigentlich nicht hätte lesen dürfen?
Ja, also nur dieses Buch an und für sich hätte nicht ausgereicht für eine Repression, da musste schon einiges dazukommen. Es hätte aber ausreichen können, um von der Universität verwiesen zu werden. unter bestimmten Gesichtspunkten, man wird also denunziert, kann mich entsinnen, eines meiner ersten Erlebnisse auf der Uni war, ich hatte ein Band Nietzsche in meiner Tasche und ließ sie so offen stehen, dann kam eine Kommilitonin auf mich zu, die mich in dem Fall mal nicht denunzierte, sondern sagt, bist du wahnsinnig, wenn jemand sieht, dass du Nietzsche liest in einer Westausgabe, dann ist dein Studentendasein gleich zu Ende. Dann habe ich es ein bisschen versteckt. Ja, sowas hätte schon passieren können. Nicht zwangsläufig, aber die Möglichkeit war gegeben.
Jetzt könnte man sich ja fragen, weshalb haben so viele Menschen andere Menschen denunziert? Musste man das? Ist da die Stasi an einen herangetreten und hat gesagt, du wirst ab morgen andere Menschen beobachten und melden, wenn dir was auffällt? Oder haben sich da die Menschen freiwillig dazu gemeldet?
Also, Denunziation war ein weit verbreitetes Phänomen, überhaupt in deutschen Diktaturen. Es war im Nationalsozialismus nicht anders, nur weniger organisiert als in der DDR. In der DDR gab es die spontanen Denunziationen, es gab die Denunziation über die Massenorganisation, über die SED, über den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, über die FDJ. Und es gab die organisierte Denunziation über die inoffiziellen Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Eine insgesamt ungeheure Zahl, in der Endphase etwa 190.000 Menschen. Die meisten von denen haben freiwillig und ohne Bezahlung gearbeitet für die Geheimpolizei. Nachher haben sie gesagt, wir sind erpresst worden und wir mussten und. Das stimmt in der Regel nicht. Es war in der Regel eine Mischung aus einem gewissen Denunziationsgeist, der vielleicht in vielen drinsteckt. Dann war es verbunden mit politischer Überzeugung. Wir schützen unseren Staat, wir schützen den Sozialismus. Und es war auch verbunden mit der Beförderung persönlicher Aufstiegswege. Nicht mit direkter Bezahlung, aber man konnte dann eher Reisekader werden oder bestimmte Positionen erringen.
In welcher Art und Weise gibt es Beispiele, die Sie anführen können, wo der Staat, die Kultur, sagen wir Theater oder Kunst im weitesten Sinn, als Propagandamittel einsetzte?
Klar, es gab natürlich ausgesprochene reine Propagandafilme, reine Propagandapublikationen und. Das wurde pflichtmäßig mehr oder weniger gelesen im Parteistudienjahr, im FDJ-Studienjahr. Das hat es schon gegeben, gar keine Frage. Es gab aber auch die etwas abweichenden Schriftsteller, die oft ja die Schwierigkeiten hatten, ihre Publikationen an der Zäsur vorbeizubringen und auf den Buchmarkt zu bringen.
Und wenn wir im Theater, im Film bleiben, gab es da Stücke, die geschrieben wurden, gab es da Filme, die gedreht wurden, die als Idee, die Idee in sich trugen, die Menschen, die dieses Theaterstück, den Film sich anschauen gehen, dass man denen eine Botschaft zwischen den Zeilen mitgibt, eine Art Gehirnwäsche macht.
Eines sind die Propagandafilme. Der bekannteste war vielleicht der zweiteilige Film über Ernst Thälmann. Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse. Haben wir als Kinder sicher 10, 20 Mal gesehen. Es war eine rein stalinistische Geschichtssicht.
Wer ist dieser Ernst Thälmann?
Ernst Thälmann war der Führer der Kommunistischen Partei in der Weimarer Republik. Und es war der Mann gewesen, der mit geringen intellektuellen Kräften die deutschen Kommunisten in der Weimarer Republik auf Stalinkurs getrimmt hat. Dann später ins Konzentrationslager kam und 1944 dann von den Nationalsozialisten ermordet wurde.
Dieses Leben hat man dargestellt in einer Dokumentation oder in einem Spielfilm?
Es gibt diesen großen Spielfilm in zwei Teilen. Ein Spielmann so in seiner Klasse. In dieser Art gibt es also Dutzende und Hunderte von Filmen, von Büchern und. Und kein Kind ist dem entgangen. Ich muss dazu sagen, in Potsdam wurden diese Filme im Pionierhaus gezeigt. Und es war kostenlos, insofern war es auch ein gewisser Anreiz gewesen, mal ohne Geld ins Kino zu sehen. Ich habe, glaube ich, Ernst Thälmann so in seiner Klasse 10-mal gesehen, ohne große ideologische Wirkung, nehme ich mal für mich in Anspruch. Aber bei anderen war es vielleicht anders gewesen.
Ein Rein-Raus-Film, man sieht ihn sich an und kaum ist man aus dem Saal draußen, hat man ihn schon wieder vergessen. Ja, wenn man über Propaganda redet, dann kommt man irgendwie auch schnell zu den Medien. Die haben natürlich genauso eine wichtige Aufgabe in einem Staat, Fernsehen, Radio, Zeitungen. Und Medien, das ist auch in der Natur von der Sache, die wollen frei können schreiben, wollen frei können berichten. Und darum ist dann, wenn es um Medien geht, Zensur auch ein wichtiges Stichwort. Reden wir darüber, über Zensur in der Berichterstattung von der damaligen DDR. Als nächstes dann Treffpunkt von Leipzig.
For every day that passes from every country. country everywhere. So many words and pictures, so shocking, so unfair. When people are so brutal, we just can't sit and stare. It's time to stand together. Oh, time to show we care. Our children need love to make it right. Lifting the dark clouds to the light. Children need help to see it through. Our children need you. Each one of us is guilty if we don't take the time. For look along the stairway to watch for warning signs. For crimes against the innocent, the writing's on the wall. Too late to say you're sorry. Close the door. Our children need love to make it right. Lifting the dark clouds to the light. Children need help to see it through. Our children need you. Our children need love to make it right. Lifting the dark clouds to the light. Children need help to see it through. Our children need you.
Wir alle haben schon mal das Wort Zensur gehört. Zensur bedeutet nichts anderes, dass die Presse nicht frei und unabhängig berichten kann, wenn man von den Medien redet, Zensur in den Medien. Und bei mir jetzt Andreas Höll vom MDR, Mitteldeutscher Rundfunk. Er ist dort beim Rundfunk als Redakteur. In Deutschland sagt man Redakteur und nicht Redaktor, Redakteur, bei Figaro tätig. Dazu muss man noch sagen, Andreas Höll kommt aus dem Westen, lebt seit 15 Jahren hier in Leipzig und stammt ursprünglich aber eben aus dem Schwarzwald. Er kennt auch Zürich, weil er dort vor Jahren beim Ammann Verlag ein Volontariat gemacht hat. Figaro, so heißt der MDR-Rundfunksender, könnte man vergleichen mit DRS2, ist ein Kulturradio. Herzlich willkommen, Andreas Höll.
Grüezi.
Oh, er kann ein bisschen Schweizerdeutsch. Wir versuchen uns auch mit dem Sächsischen ein bisschen, seit wir hier sind, aber das geht noch nicht so gut. Andreas Höll, Sie haben sich mit Propaganda da in der DDR auch auseinandergesetzt in Ihrer Funktion als Redakteur. Und Sie haben für das Lichtfest vom 9. Oktober 2009 zum 20-Jahr-Jubiläum dieser Montagsdemonstration, haben Sie was genau gemacht?
Genau. Also Hintergrund war der, dass am 9. Oktober in Leipzig ja diese große Demonstration war. Das ist jetzt auch ein Tag, wo es sehr viel um Mythenbildung geht, wo sehr vieles historisch auch durcheinander geht. Das ist zum einen mal die Frage, wer waren hier die Hauptfiguren, wer waren hier die Nebenfiguren? Sie haben in Ihrer Sendung Herr Pfarrer Wonneberger eingeladen, der wirklich sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Akteur war. Das war mal sehr gut, weil auch mittlerweile gab es eine große Verzerrung in den letzten 20 Jahren, wer hier eigentlich die Leute waren, die aktiv die friedliche Revolution vorangetrieben haben. Und diese Fragen stellen sich auch weiterhin. Wie war das Klima damals an diesem Tag? Wie war das Vorfeld? Auch da gibt es sehr viele Mythen, die im Prinzip immer mehr Raum gegriffen haben. Mir ging es darum, mit meiner Arbeit auch einer Verniedlichung des DDR-Regimes entgegenzuwirken. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal praktisch in dem Leitmedium in Leipzig, das Leipziger Volkszeitung, geguckt, was wurde denn am 9. Oktober und auch ein paar Tage zuvor dort veröffentlicht? Welche Propaganda, welche Drohkulisse wurde aufgebaut? Und diese Drohkulisse habe ich dann kondensiert, habe dann im Prinzip so wie so kleine konkrete praktisch Poesie draus gemacht und das projiziert auf Plattenbauten aus DDR-Zeiten. Also die Drohkulisse des 9. Oktober 89 jetzt projiziert auf Plattenbauten im Jahre 2009. Und es ist vielleicht für Ihre Schweizer Hörer ganz interessant zu sehen, was damals auch veröffentlicht wurde. Da gab es nämlich zum Beispiel Aufrufe, die im Prinzip eigentlich fast eine chinesische Lösung damals eben angekündigt hatten. Zum Beispiel hat hier eine Kampfgruppenhundertschaft mit dem wunderbaren Namen Hans Geifert einen Aufruf gemacht in der Leipziger Volkszeitung. Und die haben dann geschrieben, wir sind bereit und willens, das von uns Geschaffene wirksam zu schützen, um diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden, wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand. Also es war eine Drohkulisse. Man hat eigentlich gedacht, an diesem Abend könnte eine chinesische Lösung passieren. Und ich habe versucht, das mit dieser Lichtinstallation auf diesen Plattenbauten nochmal den Leuten in Erinnerung zu rufen.
Sie sprechen da den Platz des himmlischen Friedens an. Da war, glaube ich, im Juni dieses Jahres 1989 auch eine Demonstration, die dann aber, man kann das nicht anders sagen, zusammengeschossen wurde vom chinesischen Regime. Man hat das ja auch bei uns am Anfang der Sendung gehört, dass sogar DDR-Parteispitzen dabei waren, um dann eben zu sehen, wie man in einer Situation, wenn sie eskaliert, reagieren könnte. Zum Glück blieb es hier in Leipzig dann eben friedlich. Was können Sie uns darüber erzählen? Wie wurden Nachrichten damals aufbereitet, vorbereitet oder in der Zeitung unter dem Stichwort Zensur und vielleicht auch Propaganda? Wie kamen diese Meldungen zustande?
Ich kann es jetzt nur aus meiner Westperspektive sagen, wenn ich zu Gast war in der DDR, ich war als Student mit Seminaren hier unterwegs, dann war das für uns immer ein sehr, sehr groteskes Bild, weil man hat einfach gemerkt, die Tagespresse ist vollkommen gelenkt. Da gab es in der Presse gab's im Prinzip keinen zensurfreien Raum. Gab auch aus unserer Sicht absurde Themensetzungen. Da wurden Ernteschlachten beschworen, wortreich mit der sogenannten Tonnenideologie. Da wurden seitenweise Beschlüsse praktisch von Parteitagen und von hohen Gremien gemacht. Also aus unserer Sicht, denke ich mir, war das ganz klar so. Es gab keinen Freiraum dafür. Aus unserer Westsicht konnte man das teilweise anders sehen. Es gab kleine Nischen. Es gab zum Beispiel ganz gut Literaturzeitschriften Sinn und Form, wo doch ganz interessante Sachen standen. Es gab dann auch die Wochenpost. Das waren andere Medien, in denen es auch interessante Reportagen gab. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die Zensur im Druckwesen, Herr Eckert hat es vorhin angesprochen, war eigentlich allumfassend. Und aus meiner westlichen Sicht war das eigentlich so, dass die Zeitungen, man musste immer zwischen den Zeilen lesen, um überhaupt was zu verstehen, was sich bewegt hat. Man kann sagen, Zensur war hundertprozentig.
Ich frage doch mal den Herr Eckert, unseren Historiker, wusste man das als Zeitungsleser, dass man nichts, was man da gelesen hat, für bare Münze nehmen darf oder dass man zwischen den Zeilen lesen muss oder dass da Fakten verdreht werden oder dass da gelogen wird etc. etc.?
Ja, man muss erstmal unterscheiden zwischen den Anhängern des Systems und dem Rest der Bevölkerung. Das ist eine Sache, die heute weitergehend vergessen wird. Die Staatspartei hatte 2,3 Millionen Mitglieder, die ihr sehr nahestehenden Blockparteien nochmal 400.000 Mitglieder, da waren schon sehr viele Leute überzeugt und die haben gesagt, genau so ist es, wie es im neuen Deutschland steht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es wurde ja nicht nur gelogen, manche stimmte ja auch, zum Beispiel die Fußballergebnisse waren nicht ausrichtig gewesen. Also es geht jetzt um die eigentlichen politischen Texte. Hier hatten wir eine hohe Kultur entwickelt, das zwischen den Zeilen lesen. Das wurde wirklich geguckt, wie oft wird Honecker zitiert, wie oft wird er abgebildet, kann man daraus etwas ablesen. Da ging es dem kritischen Zeitungsleser ähnlich wie dem Kreml-Astrologen, der vor der Kremlmauer stand und überlegte, was könnte im Politbüro gerade passieren. Das war hochentwickelt gewesen und jede kleine Abweichung wurde auch registriert. Ne? Insofern war die Presse zwar zensiert und verlogen, aber nicht ganz ohne Relevanz.
Was konnte man denn zum Beispiel über das Ausland erfahren? Wurde da auch verdreht oder verschwiegen? Wie war das damals?
Also ich kann es wieder nur aus meiner Westperspektive sagen, das war natürlich dann eine ganz, ganz andere Perspektive, als wir es kennen eben aus dem Westen. Wenn dann zum Beispiel gesprochen würde über die sozialistischen Bruderländer, über Kuba, waren das natürlich ein direkter Spiegel eigentlich auch praktisch des politischen Willens. Und ich meine, es wird vielleicht auch interessant sein, was vielleicht ein Kirchenmann wie Herr Wonneberger, wie er das wahrgenommen hat, würde mich selber mal interessieren, wie er zum Beispiel die Widerspiegelung gesehen hat der Kirche in der Presse. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie das ein Kirchenmann gesehen hat.
Fragen wir ihn doch.
Oh, das weiß ich natürlich, wie die Kirche dargestellt wurde. Das habe ich eigentlich auch nicht so betrieben. Das habe ich eigentlich, versucht, immer der Kirche selber den Freiraum selber zu nutzen. Also für die Kultur. Also alles, was sozusagen verboten war, die habe ich sozusagen alle auftreten lassen bei mir in der Kirche.
Aber hat man darüber berichtet?
Nein, aber das war eine Propaganda, also zu Mund zu Mund, nicht wahr? Also das konnte man nichts, man konnte nichts irgendwo druckieren, also eine Einladung oder sowas konnte man nicht drucken. Aber ich meine, die haben immer ein volles Haus empfunden dann, nicht? Also die Liedermacher und Schriftsteller und ich habe dann auch sowas wie eine offene Lesung ständig gemacht, habe Leute eingeladen, die noch nie was veröffentlicht haben. Also, und viele später, die sind dann auch bekannt geworden später dann. Aber sie hatte immer eine Bühne gehabt, bei mir jedenfalls in der Kirche und bei anderen Pfarrern auch.
Nochmals Andreas Höll vom MDR.
Genau, das ist, glaube ich, ganz spannend. Das hat Herr Eckert auch vorhin schon angedeutet. Es war im Prinzip, vor allem in den 80er Jahren, wurde im Prinzip dieses Wahrheitsmonopol und Pressemonopol durchbrochen von Subkulturen. In meinem Bereich, wo ich mich gut auskenne, der bildenden Kunst, gab es eben dann ganz vielfältige kleine Aktionen. Es gab hier in Leipzig eine ganz, ganz einflussreiche Hinterhofgalerie, die heute weltberühmt ist. Die Galerie von Neo Rauch kennt man vielleicht auch in der Schweiz, hat im Kunsthaus Zürich schon mal ausgestellt, eine große Ausstellung gehabt. Also es war im Prinzip durchlöchert von kleinen, praktisch von subkulturellen Öffentlichkeiten. Aber was bestimmt schon angeklungen ist, es war so interessant, dass im Prinzip die Produktionsmittel, es gab keine Kopierer, es gab praktisch nur, wenn überhaupt mal über Wachsmatrizen die Gelegenheit, solche Dinge zu produzieren. Also das Problem war sicherlich auch in diesen subkulturellen Zusammenhängen allein die Technologie, um überhaupt Medien zu produzieren.
Ich habe dann mir selber beigebracht, also Siebdruck mir beizubringen und da habe ich die Plakate selber gedruckt. So, also.
Damit Sie Ihre Botschaften verteilen konnten?
Ja, also da konnte, und das hat niemand, hat es sich getraut, also sowas zu drucken in Leipzig.
Jetzt würde mich noch wundern nehmen, vielleicht Herr Eckert oder Sie, Herr Höll, ist man in dieser Zeit, in der Zeit der DDR, an Westmedien herangekommen? Hat man Westzeitungen irgendwie gekriegt? Konnte man Westfernsehen schauen? Konnte man Westradio hören?
Also Westradio konnte man in der gesamten DDR hören, Westfernsehen überwiegend, bis auf wenige Randgebiete, sage ich mal, um Dresden und Mecklenburg-Vorpommern, also auch Teil der Ahnungslosen genannt. Bücher wurden über die Grenze geschmuggelt, das war oft sehr schwierig gewesen. Ich vertrete mal die These, wenn man wirklich interessiert war und einigermaßen gute Beziehungen hatte und lange daran gearbeitet hat, konnte man fast jedes Buch bekommen. Schwieriger war es mit Zeitschriften und mit Zeitungen, weil die natürlich einen Aktualitätsgrad hatten. Eine aktuelle Zeitung zu bekommen war fast unmöglich. Ich war einmal in einer privilegierten Situation bei uns im Nebenhaus, wohnte der Auslandskorrespondent in Paris, das Neuen Deutschlands. Und der hatte das Privileg, also auch in seiner Wohnung in Ost-Berlin, die Westpresse sich kommen zu lassen. Und der warf die unvorsichtigerweise immer in die Mülltonne, wenn er sie gelesen hatte. Und da habe ich mal geguckt und dann bin ich an die Mülltonne gegangen und habe die Zeitung rausgeholt. Habe das dummerweise seiner Tochter erzählt, die ich kannte. Die hat es dann wieder mit ihrem Vater erzählt. Und dann war ich auch von dieser Quelle abgeschnitten.
In dem Fall kein Mist in der Zeitung, sondern die Zeitung aus dem Mist. Ja, Herr Höll.
Genau. Und das ist vielleicht wichtig für die Schweizer Hörer nochmal zu erfahren. Also im Prinzip in der DDR waren die Leute extrem gut informiert. Ausnahme Dresden, Teil der Ahnungslosen, da gab es keinen Empfang. Ich selbst habe noch beim RIAS gearbeitet in Berlin. RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, wurde damals in 50 Jahren gegründet. Auch ein bisschen, sage ich mal, auch als Instrument der Amerikaner gegen die Propaganda in der DDR. Und da war zum Beispiel so, der Radiotag war völlig auf die DDR abgestimmt, weil die DDR-Bürger früh aufgestanden sind, ging das Programm um 4 Uhr morgens auch schon los. Die DDR-Bürger standen immer früher auf, sozusagen. Bis heute. Und der Unterschied eben jetzt zum Beispiel zu Nordkorea und Südkorea ist jetzt eben gewesen, dass im Prinzip, wie es auch Historiker sagen, jeden Abend durch das Westprogramm eine Auswanderung der DDR-Bürger in den Westen stattgefunden hat. Ich selbst habe es erlebt auf meinen DDR-Besuchen. DDR-Bürger wussten besser Bescheid teilweise über westdeutsche Innenpolitik als Westdeutsche. Die kannten den hinterletzten Hinterbänkler der FDP, konnten die noch praktisch mit Namen nennen. Also es war unglaublich gut informiert. Und das war natürlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung, denke ich mir, auch für die friedliche Revolution. Weil man sieht es jetzt zurzeit in Nordkorea. Wenn da Nordkoreaner flüchten nach Südkorea, sind die so hilflos, die sind im Prinzip eigentlich gar nicht demokratiefähig, weil sie eben noch nicht über diese Medien verfügt haben.
Dankeschön für diese engagierte Runde. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben noch einen letzten Gesprächsmoment, wo wir uns können über die Gedanken unterhalten. Die Gedanken sind frei. Das ist ein bekanntes Lied, das zwischen 1949 und 1989 eben zu DDR-Zeiten eine spezielle Bedeutung hat. Ich sage lieber nichts. Ich erzähle niemandem meine Gedanken. So haben sich ein Haufen DDR-Bürger wirklich verhalten. Weil die Bespitzelung eigentlich riesig war. Wir haben es vorher gehört. 20 Jahre später, wenn wir wissen, wie sieht es da aus, entfaltet sich jetzt nicht nur gedankenfrei, sondern redet man, getraut man sich, aus Gedanken Worte zu formulieren. Meinungsfreiheit, unser Schlusspunkt, den wir setzen hier in Leipzig. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it. As good as you, baby, you're the best. I wasn't looking, but somehow you found me. I tried to hide from you. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Ihre kritischen Gedanken über die Politik, über den Chef, über Ihren Mann, über irgendein Produkt äußern, dass Sie jedes Mal Angst haben müssen, dass Sie vertätelt werden, denunziert werden und Ihre Meinung dann später irgendwo in einem Protokoll landet und Sie dann als Folge davon vom Staat schikaniert werden? Bespitzelung, Denunzierung in der DDR ist riesig gewesen. Man hat Sie mit seiner Meinung hinter dem Berg gehalten. Und jetzt, in den nächsten Minuten, wollen wir wissen, ob die Barriere 20 Jahre nach dem Ende der DDR immer noch in den Köpfen der Leute ist. Felix Münger ist auf dem Nikolaiplatz und hat jemanden, der zur Meinungsfreiheit Stellung nimmt.
Und zwar ist bei mir Gunhild Leie hier auf dem Platz. Wir haben nach wie vor den Blick auf die wunderschöne Kirche, hier, wo vor 20 Jahren die Friedensgebete waren, wo die Demonstrationen losgegangen sind. Von daher, Gunhild Leie ist ehemalige Lehrerin. In der DDR hat sie gearbeitet, jetzt ist sie pensioniert, sie ist Rentnerin. Gunhild Leie, Sie haben sich damals die Meinungsäußerungsfreiheit erkämpft. Was bedeutet sie heute?
Ja, ich habe da ein kleines bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu. Ich bin zu DDR-Zeiten groß geworden. Ich habe also eine Beziehung zur DDR auch aufgebaut. Ich war Lehrer. Das heißt, ich habe schon das, was der Staat gemacht hat, auch in gewisser Weise vertreten in der Schule. Und habe, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen Angst gehabt bei diesen Montagsdemos. Ich habe in der Ringbebauung gewohnt, habe mir das auch ansehen können. Und das war für mich ein bisschen problematisch. Und Meinungsfreiheit jetzt, das ist schon was Tolles. Aber ich denke, die Meinungsfreiheit, die nützt mir jetzt eigentlich nichts. Ich kann was sagen, aber ich kann nichts ändern.
Und Sie können wählen und mitbestimmen.
Ja, das mit dem Wählen, das ist problematisch. Für mich sind die Parteien so sehr orientiert an ihrer Parteidisziplin, dass ich sehr oft daran erinnert werde, dass es zu DDR-Zeiten das auch gab, dass die Parteidisziplin wesentlich war. Für meine Begriffe müsste es so sein, es dürfte keine Parteien geben und der Mensch müsste im Mittelpunkt stehen und am Menschen müsste es sich orientieren, was der Mensch will. Ich finde, sehr häufig ist es so, dass die Politiker, glaube ich, gar nicht mehr richtig mit der Basis verbunden sind, dass sie das so ein bisschen verloren haben.
Zum Schluss noch kurz, haben Sie an der Wahl teilgenommen, Bundestagswahl?
Aber natürlich, das tue ich schon, aber ich weiß, dass ich nichts verändern kann und das ist problematisch.
Dann hoffe ich für Sie, dass Sie vielleicht doch mal noch was ändern können, so wie Sie es möchten, dank der Meinungsäußerungsfreiheit. Besten Dank, Gunhild Leie.
Felix, danke vielmals für den kurzen Einblick mit der Passantin. Und ich möchte jetzt gerne meine drei Gäste eigentlich auch noch zu diesem Thema kurz befragen, zum Thema Meinungsfreiheit. Mein Kollege, meine Herren, hat vorher eine Dame gefragt, wie es denn mit der Meinungsfreiheit wäre. Sie hat gesagt, die hätte sie jetzt, aber es nütze ihr nichts. Ich möchte von Ihnen drei ein kurzes Statement zur Meinungsfreiheit und wie sie sich heute 20 Jahre eben nach der Friedlichen Revolution entwickelt hat, von Ihnen allen hören. Rainer Eckert, vielleicht zuerst der Historiker, Meinungsfreiheit.
Wir haben die volle Meinungsfreiheit uns erstritten, ein hohes Gut. Sie ist aber vielen Menschen nicht mehr so wichtig. Sie ist nicht mehr so relevant, wie es uns in der Diktatur erschien. Es ist relativ selbstverständlich geworden, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es in Unternehmen, in Betrieben doch wieder auch Zurückhaltung gibt, seine Meinung frei zu äußern, zum Beispiel kritisch gegenüber dem Chef, weil man sich durchaus Nachteile bei eventuellem Personalabbau oder ähnlichen nicht erhofft, befürchtet. Es gibt da eine kleine Einschränkung, die nicht im System intendiert ist, die in den Köpfen der Menschen aber trotzdem vorhanden ist.
Danke vielmals für Ihren Besuch. Dann möchte ich Christoph Vonneberger dasselbe fragen. Meinungsfreiheit 20 Jahre nach der Friedlichen Revolution.
Ja, ich habe versucht natürlich immer, also meine eigene Meinung zu sagen, also soweit es nur möglich war, öffentlich zu machen. Und ich habe dafür versucht zu sorgen, dass also die Öffentlichkeit erweitert wird. Also ich habe versucht eben einfach die Öffentlichkeit herzustellen, indem ich eben selber, was weiß ich, also irgendwelche Sachen verbreitet habe und irgendwo anderen eingeladen habe in der Kirche zu größere Veranstaltungen und habe Leute auch, die verboten war, sozusagen zum Worte kommen lassen. Und insofern war das immer die Freiheit, das zu erweitern.
Da hat sich nichts verändert, von daher, Sie haben es immer schon praktiziert. Ich bedanke mich herzlich, Herr Vonneberger, für den Besuch bei uns. War sehr interessant. Und jetzt möchte ich auch noch Andreas Höll vom MDR, vom Rundfunksender, dasselbe fragen, der ja nicht hier aufgewachsen ist. Meinungsfreiheit, wie nehmen Sie die wahr?
Meinungsfreiheit ist in der Tat realisiert. Problem ist tatsächlich, dass natürlich auch im Kapitalismus, das wissen Sie auch in der Schweiz, praktisch es große Pressionen gibt, sozusagen innerhalb von Betrieben, innerhalb von Hierarchien. Insofern ist es auch mit der Zivilcourage, würde ich sagen, auch im Westen auch nicht sehr weit. Ein weiteres Problem, Spezifikum hier in Ostdeutschland, ist mit Sicherheit, dass hier ein größeres Harmoniebedürfnis herrscht. Also dass Demokratie permanenter Streit ist, was eigentlich eine ganz normale Geschichte ist, wird hier sehr kritisch gesehen. Es wird hier öfter gesehen, als sie sind sich nicht einig. Es ist irgendwie immer ein Gequatsche, ohne dass wir auf den Punkt kommen. Also hier sieht man, dass durchaus im Prinzip auch noch, sage ich mal, so Diktaturfolgeschäden vorangehen. Aber ein weiteres Problem ist auch, dass im Prinzip, was im Westen ziemlich normal ist, Stärke von Gewerkschaften einfordern, von Mitbestimmung und so weiter, das war hier historisch nicht so stark im Osten. Das heißt, hier gibt es, würde ich sagen, teilweise schon auch Demokratiedefizite. An denen haben aber auch sehr viele Westler Schuld.
Dankeschön. Und das war schon unser Treffpunkt live aus Leipzig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.